Jakobus, er wird im zweiten Kapitel seines Briefes sehr leidenschaftlich und energisch. Ein leerer, toter, unnützer, falscher Glaube. Oh, davor will er seine Leser unbedingt bewahren und diesen Betrug allen Lesern deutlich vor Augen stellen. Er gebraucht dafür alle möglichen Stilmittel. Er denkt sich veranschaulichende Geschichten aus. Er stellt logische Aussagen gegenüber. Er verwendet einfache Bilder. Er zitiert einen fiktiven Diskussionspartner. Er schockiert durch Übertreibungen und zeigt sogar auf die Dämonen, die ihnen als Bestätigung dienen müssen. Und um das Thema nun abzuschließen, ruft er nun noch zwei historische biblische Personen in den Zeugenstand, wenn wir so wollen, die jetzt alle nochmal alle übrigen Zweifler und Unentschlossene völlig überzeugen sollen. Zwei Personen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Der eine ist Abraham, der ehrwürdige Patriarch, Stammvater der Juden, ein Glaubensheld. Die andere ist Rahab, eine ehemalige Prostituierte aus Jericho. Doch das Bemerkenswerte ist, sie sollen genau das Gleiche aussagen. Nicht etwas, was sie zufällig gesehen haben, sondern sie bezeugen etwas, was sie erlebt haben und mit ihrem eigenen Leben beweisen. Sie sollen das Gleiche bezeugen. Abraham und Rahab. Ich habe die Predigt genannt, der Glaube von Helden und Huren. Das klingt etwas provokant. Aber ich glaube, genau darum geht es Jakobus mit diesem Vergleich. Und so lesen wir Jakobus Kapitel 2, die Verse 20 bis 26. Jakobusbrief Kapitel 2, ab Vers 20. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. In unserem Predigtext finden wir zwei Hauptaussagen, für die Abraham und Rahab gemeinsam als Zeugen aufgerufen werden. Die erste Aussage und damit auch unser erster Punkt ist, alle durch Glauben Gerechtfertigten sind tätig. Alle durch Glauben Gerechtfertigten sind tätig. Abraham und Rahab kennen wir aus dem Alten Testament. Von Abraham lesen wir in 1. Buch Mose, wie Gott ihn aus Ur nach Kanaan ruft. Gott hatte ihm und seinen Nachkommen das ganze Land Kanaan versprochen, doch Abraham sah viele Jahre lang nichts davon. Sarah, seine Frau, war unfruchtbar, sie und Abraham mittlerweile schon sehr alt und Abraham gehörte auch nach langer Zeit kein Fußbreit Land in Kanaan. Nach Jahrzehnten schien sich nichts erfüllt zu haben von dem Versprechen Gottes. Und da redete Gott zu Abraham noch einmal und er versprach ihm einen Sohn und darüber hinaus Nachkommen, so viele wie die Sterne am Himmel. Eine markante Stelle. Denn obwohl noch nichts zu sehen war von all dem, da lesen wir, was auch Jakobus hier zitiert aus 1. Mose 15, Vers 6, und er, Abraham, glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Abraham wird als gerecht erklärt vor den Augen Gottes, weil er dem Wort und den Verheißungen Gottes glaubt, weil er Gott vertraut. noch bevor er irgendetwas von der Erfüllung gesehen hat. Und noch bevor er irgendwas an großen Werken getan hat. Nach gut 15 Jahren bringt Sarah tatsächlich ein Kind zur Welt. Isaak. Und nach noch einmal rund 15 Jahren verlangt Gott von Abraham, dass er seinen einzigartigen Sohn Isaak auf dem Berg Moria, das ist der Berg Zion, opfert. Dass er ihn tötet. Das Kind, auf den Abraham so lange gewartet hat, das Kind, an dem sich alle Verheißungen Gottes erfüllen sollten, durch den ein Segen zu allen Völkern weitergegeben werden soll, dieses Kind soll er Gott opfern. Eine schwere Prüfung. Doch Abraham geht mit Isaak auf den Berg, er errichtet einen Altar aus Steinen, er bindet seinen Sohn und legt ihn auf den Altar. Und in dem Moment erscheint ein Engel Gottes und spricht: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Nachdem es in 1. Mose 15 also heißt, dass Abraham Gott glaubte und es ihm als Gerechtigkeit angerechnet wurde, erfahren wir in 1. Mose 22, 7 Kapitel später, dass Abraham auch noch nach 30 Jahren in schwerster Prüfung beweist, dass er glaubt. Sein Glaube war tätig. Und nirgendwo sehen wir das deutlicher als auf dem Berg Moria. Aber Moment, was hat denn das mit Glauben zu tun, was auf dem Berg Moria geschehen ist? Dachte Abraham vielleicht, Gott erfüllt seine Verheißung doch nicht und nun muss er Gott ein Menschenopfer bringen, um vor ihm als gerecht erkannt zu werden? Oh nein. In 1. Mose 22 finden wir es angedeutet. Wir hatten da schon eine Predigtserie durch. Und im Hebräerbrief aber ganz ausdrücklich bestätigt. Das, was Abraham tat auf dem Berg Moria, das tat er im Glauben an Gott und im Glauben und Vertrauen auf seine Verheißungen. In Hebräer 11, Vers 17 lesen wir, durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak sollen deine Nachkommen genannt werden, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von wo er ihn auch im Gleichnis empfing. Abraham brachte Isaak als Opfer auf dem Berg aus Glauben. Abraham gehorchte diesem so seltsam klingenden und scheinbar widersprüchlichen Befehl Gottes aus Glauben, dass Gott dennoch vertrauenswürdig ist. Alles, was er tat, das tat er, weil er Gott glaubte. Er glaubte sogar, dass Gott Isaak aus den Toten auferwecken würde, um seine Verheißung zu erfüllen. Die Bindung Isaaks gehört auch für die jüdische Welt zur Zeit von Jakobus zu den größten Zeugnissen des Gehorsams. Eine bestandene Prüfung des Gehorsams. Aber Jakobus, er bindet nun hier zwei Bibelstellen zusammen. Er bindet 1. Mose 15 und 1. Mose 22. Er bindet sie zusammen, fest zusammen. Die Erklärung, dass Abrahams Glaube ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, noch bevor er irgendwelche großen Gehorsamswerke getan hat, und das Opfer, mit dem Abraham auf höchste Weise bestätigte, dass er wirklich sogar gegen alle Umstände den Verheißungen Gottes glaubte. Jakobus, er bringt diese beiden Kapitel zusammen. Die Aussage dabei ist, könnt ihr euch Abraham vorstellen ohne seinen Gehorsam? Würdet ihr Abraham als Glaubenshelden sehen und ehrfürchtig unseren Vater nennen, wenn wir nur 1. Mose 15 kennen würden und nicht, wie es mit ihm weiterging, bis hin zu dem Höhepunkt auf der Spitze des Berges? Der Abraham, der durch Glauben gerechtfertigt wurde, noch bevor er irgendetwas tat. Der ist auch ein Beispiel für Werke des Gehorsams. Er war tätig im Glauben. Der Glaubensheld, er war auch ein Mann des Gehorsams. Nun, vielleicht denken einige, okay, vielleicht kann man Abraham sowohl als Vorbild für den Glauben als auch als ein Vorbild für Werke sehen. Je nachdem, worauf man schaut. Und darum geht es, Jakobus, ja, aber es gehört zusammen. Es ist die gleiche Person. Wir können nicht nur auf den Glauben schauen und nicht auf die Werke. Wir können auch nicht nur auf die Werke schauen und nicht erkennen, dass er vorher schon durch Glauben gerechtfertigt wurde. Aber vielleicht ist es auch entmutigend für einige. Okay, Abraham, natürlich ist er ein Glaubensheld, aber wer kann sich schon mit Abraham vergleichen? Also wenn das unser Maßstab ist, Abraham, also dann kommen wir doch alle zu kurz, oder? Und darum spricht Jakobus nun von einer ganz anderen Person. Sie wird selten als Vorbild präsentiert. In den Kinderbibeln muss einiges zensiert werden, denn sie führte ein Leben, das Gott gar nicht gefiel. Jakobus, er spricht von Rahab. Abraham nennt er ehrfürchtig unseren Vater. Und Rahab nennt er die Hure. Größer könnte der Kontrast gar nicht sein, oder? Abraham, unser Vater, der Glaubensheld. Und Rahab, die Hure. Doch er führt sie in den Zeugenstand, indem er nach Abraham sagt, und Rahab ebenso. Ist euch dieses Wort aufgefallen? Hier heißt es, ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden. Ebenso, auf gleiche Weise. Er stellt Rahab auf dieselbe Stufe wie Abraham. Was für eine Dreistigkeit, mag einer denken. Wie kann man denn Abraham und Rahab überhaupt zusammen nennen? Doch genau das macht Jakobus hier. Ihr kennt sicher die Geschichte. Finden es im Buch Josua, der Nachfolger von Mose. Er führt die Israeliten in das von Gott verheißene Land Kanaan. Das Land, das Gott schon Abraham versprochen hat. Und nun, nach der Zeit in Ägypten, der Sklaverei, kommen die Nachkommen Isaaks zurück und die Verheißung Gottes an Abraham erfüllt sich, dass tatsächlich die Nachkommen Isaaks, die mittlerweile sehr, sehr zahlreich geworden sind, wie die Sterne am Himmel, dass sie nun das Land Kanaan bekommen. Bevor sie in das Land hineintreten, schickt Josua zwei Kundschafter in die erste größere Stadt Kanaans, nach Jericho. Die beiden Kundschafter werden von Rahab aufgenommen, dieser Frau. Und als der König davon erfährt, versteckt sie die Kundschafter und führt die Wachen auf eine falsche Fährte. Und sie bittet die Israeliten, sie und ihre Familie zu verschonen, wenn sie Jericho einnehmen. Und so geschieht es dann auch. Die einzige Familie, die in Jericho überlebt, ist Rahab und ihre Verwandten. Rahab zieht dann mit den Israeliten mit und heiratet einen Juden namens Salmon und wird so eine Vorfahrin von David. Und einige Generationen später dadurch auch eine Vorfahrin von Jesus nach dem Fleisch. Sie gehört zu den ganz wenigen Heiden, die in der alttestamentlichen Zeit zum Glauben kamen und zu Gottes Volk gezählt wurden. Doch warum nahm sie die Kundschafter auf? Wurde sie bedroht? Wurde sie als Geisel genommen? Erhoffte sie sich Geld von den Kundschaftern? Oder war es einfach nur die Angst um ihr Leben, aus der sie es tat? Nein, in Josua 2 erklärt sie den zwei Männern, ich habe erkannt, dass der Herr, das Jahwe, euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Was ist das, was sie hier sagt? Es ist ein Glaubensbekenntnis. Sie bekennt Glauben an Jahwe, an den lebendigen Gott. Und woher wissen wir, dass sie es nicht einfach nur so sagte, um sich bei den Männern einzuschmeicheln? Woher wissen wir, dass sie es ganz ernst meint mit diesem Glauben? Dass dieses Bekenntnis nicht nur etwas war, was so dahergesagt wurde, sondern dass es eine Realität war in ihrem Leben. Woher wissen wir das? Sie nahm die Männer auf. Sie erkannte, dass sie Hebräer waren und zu dem lebendigen Gott gehörten, und sie versteckte sie und ließ sie sicher durch ihr Fenster wieder zurückkehren. Und obwohl Jericho eine feste Mauer hatte, glaubte sie, Gott wird diese Stadt richten, und hier ist meine einzige Hoffnung bei dem lebendigen Gott. Darum nahm sie die Kundschafter auf. Und darum versteckte sie sie. Und darum sandte sie sie sicher fort. All das tat sie, weil sie glaubte. Weil sie an Gott glaubte. Weil sie zu denen gehörte, die Gott in seiner Gnade für gerecht erklärte, durch Glauben. Sogar so eine Frau, eine Prostituierte, Kanaaniterin. Nun, worum geht es Jakobus hier? Wenn Jakobus von Werken spricht, dann meint er nicht einen Verdienst vor Gott. Er meint nicht eine große Sammlung an guten Werken, mit denen man sich dann den Segen Gottes verdienen kann, auf dem man sozusagen von der Bergspitze in den Himmel aufsteigen kann. Nein, worum es Jakobus geht, ist: Rahab hatte den gleichen Glauben wie Abraham. Rahab wurde ihr Glaube zur Gerechtigkeit angerechnet. Aber es war ein Glaube, der nicht nur in Worten rechte Theologie bekannte, sondern der in Taten sich bestätigte. Mit ihren Werken bestätigte sie, dass sie wirklich Gott vertraut. Es ist nicht die Größe der Tat, nicht spektakuläre, weltbewegende Dinge, sondern die Tatsache, dass der Glaube aktiv ist, dass er wirksam ist, dass er lebendig ist, indem er sich im Gehorsam und in Taten beweist. Darum geht es Jakobus. Und dafür ist Abraham ein genauso gutes Beispiel wie Rahab. Ihr Glaube zeigt sich in Taten. Wer also sagt, er glaubt an Gott, aber nichts in seinem Leben bestätigt das. Er bleibt weiterhin ziemlich untätig, und wenn er etwas tut, dann nur zu seinem eigenen Vorteil, aus Selbstsucht. Dann stellt Jakobus Rahab vor, die Hure, und sagt: Weißt du was? Von dieser Frau kannst du etwas lernen. Ihr Glaube ist lebendig, deiner ist tot. Sie hat mehr gemeinsam mit Abraham als du, selbst wenn du vielleicht von ihm abstammst. Jakobus, er schreibt hier an jüdische Christen. Rahab hat mehr mit Abraham gemeinsam, durch den Glauben, der sich zeigt in Werken, als so viele, die sich vielleicht auf ihr Geschlechtsregister berufen und von Abraham abstammen, aber nicht diesen lebendigen Glauben haben. Denn alle durch Glauben Gerechtfertigten sind tätig. Das ist das, was Abraham und Rahab bezeugen. Alle, die wirklich zu Gott gehören, haben Werke des Glaubens. Soweit zu den beiden Zeugen, Abraham und Rahab. Aber warum spricht Jakobus hier so merkwürdig von Rechtfertigung aus Werken? Was genau bedeutet das? Und hier kommen wir zu unserem zweiten Punkt und der zweiten Kernaussage von Jakobus mit diesem Text. Zweitens: Glaube und Werke erfüllen nur zusammen den Zweck Gottes. Glaube und Werke erfüllen nur zusammen den Zweck Gottes. Vers 24 lesen wir: Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Was bedeutet Rechtfertigung? Rechtfertigung wird in zwei leicht unterschiedlichen Bedeutungen in der Bibel verwendet. In den meisten Fällen bedeutet es, dass Gott schuldige Sünder für vollkommen gerecht erklärt. Damit sind sie völlig angenommen vor Gott. Und rechtlich gelten sie als unschuldig, als solche, die keine Strafe zu erwarten haben, weil die Gesetzeserfüllung von Jesus und sein Opfer als Bezahlung für die Sünden der Sünder angerechnet wird. Oh, Rechtfertigung ist das Kostbarste, was wir haben in dieser Welt. All unsere Schuld ist auf Christus übertragen worden und wir haben seine Gerechtigkeit bekommen. Martin Luther nennt das einen fröhlichen Tausch. Jesus nimmt unsere Sünden und wir bekommen seine Gerechtigkeit. Das ist ein guter Deal, oder? Rechtfertigung. Die Lehre der Rechtfertigung ist der Kern des Evangeliums. Nicht durch unsere eigene Leistung, sondern durch die gnädige Zurechnung von dem, was Jesus für uns stellvertretend getan hat, werden wir von Gott angenommen und empfangen seinen Segen allein durch Glauben an Christus und seine Gnade. Wir sind gerechtfertigt, sobald wir wirklich an Jesus glauben, sobald wir uns ihm anvertrauen. In dem Moment sind wir bei Gott als Kinder angenommen, müssen den Zorn Gottes und sein Strafgericht nicht mehr fürchten, sondern können uns gewiss sein, dass wir mit Christus auch die ewige Herrlichkeit empfangen. Rechtfertigung. Das unterscheidet das Christentum von jeder anderen Religion. Stellvertretende Rechtfertigung. Nicht das, was ich leiste, macht mich gerecht vor Gott. Nicht das, was ich leiste, durch das verdiene ich den Segen Gottes. Nein, aus Gnade allein rechnet Gott mir die Gerechtigkeit Christi an. Stellvertretende Rechtfertigung. Dem untergeordnet finden wir aber auch Stellen, die Rechtfertigung nicht als unmittelbare Annahme von Gott beschreiben, sondern als Bestätigung und Beweis einer Sache. Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 12, Vers 36, ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts, denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Und was Jesus hier meint, ist natürlich nicht, dass die Worte allein entscheiden, wenn ich viel Gutes gesagt habe, werde ich auf dieser Grundlage durch meinen Verdienst gerechtfertigt. Nein, was er sagt ist, die Worte zeugen von deinem Leben. Und am letzten Tag des Gerichts werden all die Worte vor den Richterstuhl Gottes kommen und deine eigenen Worte werden dich verklagen oder beweisen, dass du Glauben hast. Oder in Lukas 7 bestätigt Jesus den Dienst von Johannes dem Täufer und er sagt in Vers 29, und das ganze Volk, das zuhörte und die Zöllner haben Gott Recht gegeben, hier heißt es wörtlich, haben Gott gerechtfertigt, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht. Mit der Taufe bestätigten die Hörer von Johannes dem Täufer, dass sie Gott Recht geben. Sie haben bewiesen, wir glauben daran, dass das, was dieser Prophet sagt, dass es Gottes Wort ist. Und dass Gottes Urteil über uns, dass wir Sünder sind und dass wir Vergebung brauchen, dass es stimmt. Sie rechtfertigten Gott, das heißt, sie bewiesen, Gott hat Recht. Oder in Vers 35, im gleichen Kapitel, Lukas 7, Vers 35, fährt Jesus fort, die Weisheit ist gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Das heißt, das Vorhandensein von Weisheit wird ersichtlich nicht an der Größe des Kopfes, sondern an den Handlungen, die aus ihr hervorgehen. Vielleicht sieht jemand weise aus, aber erst an seinen Worten und an seinen Taten wird ersichtlich, ob jemand wirklich weise ist. Die Weisheit wird gerechtfertigt an ihren Kindern. Bei Jakobus kommen hier beide Bedeutungen zusammen. Beide Bedeutungen von Rechtfertigung kommen hier in unserem Text zusammen. In Vers 23 schreibt er, Abraham aber glaubte Gott und es, also Abrahams Glaube, wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Das ist der Moment, an dem Abraham vor Gott für gerecht erklärt wurde. Durch Glauben allein. Durch Glauben allein. In Vers 24 schreibt er dann aber, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Hiermit meint Jakobus, dass Abrahams Rechtfertigung durch Glauben bestätigt wurde, bewiesen wurde durch seine Werke. Und so wie im letzten Gericht auf das Leben auch der Christen geschaut wird, werden die Worte und Taten im Leben der Gläubigen bezeugen, dass der Glaube wirklich ein echter Glaube war, der als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Echter Glaube wird Gott immer durch Taten Recht geben, dass er tatsächlich einen Sünder zum Kind Gottes gemacht hat, dass tatsächlich neues Leben hineingehaucht wurde, dass tatsächlich der Heilige Geist im Leben der Gläubigen wirksam ist und Frucht hervorbringt und aus geistlich Toten geistlich Lebendige wurden. Das Leben wird das bezeugen. Das bedeutet nicht, dass Christen sündlos sind. Es ist nicht die vollkommene Gerechtigkeit. Aber ein Christ, der durch die Rechtfertigung zum Heiligen erklärt wird, der wird im Leben geheiligter. Ein Christ, der vor Gott in Christus gerecht gesprochen wird, der wird im Leben gerechter. Und sein Leben rechtfertigt das Bekenntnis des Glaubens und die wirksame Gnade Gottes. Und wenn wir diesen Unterschied verstehen, dann merken wir auch, dass Paulus nicht als Gegenzeuge von Jakobus auftritt, wie manche es meinen. Tatsächlich lehren Paulus und Jakobus die gleiche Rechtfertigung. Doch sie betonen unterschiedliche Aspekte. Während Paulus erklärt, dass die Grundlage der Rechtfertigung allein der Glaube ist und nicht von Verdiensten des Menschen abhängt, erklärt Jakobus, dass dieser Glaube, der allein rechtfertigt, niemals wirkungslos im Leben ist, sondern sich im Leben als richtig erweist. Im Leben und am Ende im Gericht wird die Rechtfertigung sozusagen gerechtfertigt, also bestätigt und bewiesen. Jakobus sagt nicht, dass die Gehorsamen und Tätigen gerechtfertigt werden, sondern dass Gerechtfertigte gehorsam und tätig werden. Das ist ein Unterschied. Und das ist übrigens das Gleiche, was auch Paulus lehrt, wenn er vom Glaubensgehorsam spricht oder vom Glauben, der in der Liebe tätig wird oder von der Frucht des Geistes, von der wirksamen Gnade. Glaube und Werke gehören zusammen, nicht als Grundlage der Rechtfertigung, aber zu dem Wirken Gottes in der Rechtfertigung. Und um das zu betonen, verwendet Jakobus drei Begriffe, die Glaube und Werke in dem Plan Gottes verbinden. Die drei Begriffe sind zusammenwirken, vollenden und erfüllen. Zum einen sagt er, du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte. Wahrer Glaube ist ein lebendiger Glaube. Er hat Kraft, er steht auf, er läuft und bewegt sich im Gehorsam gegenüber Gott. Er bewegt sich auf Gott zu. Glaube wandert nie allein, sondern hat immer Werke als Gefährten bei sich. Martin Luther, er schreibt in dem Vorwort zum Römerbrief, oh, es ist ein lebendig, geschäftig, tätig, mächtig Ding um den Glauben, dass es unmöglich ist, dass er nicht ohne Unterlass Gutes wirken sollte. Er fragt auch nicht, ob gute Werke zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie getan und er ist immer im Tun. Wenn wir uns Abrahams oder Rahabs Leben anschauen oder das eines jeden wahren Gläubigen, dann muss man erkennen, Glaube und Werke kann und muss man unterscheiden, aber man kann sie nicht trennen. Man findet sie nicht alleine. So wie Leib und Geist gehören sie zusammen. Fehlt eines, ist die Person tot. Vers 22, du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Der Glaube wird aus den Werken vollendet, schreibt Jakobus hier. Die römische Kirche, sie meint, dadurch zu verstehen, der Glaube ist also noch nicht vollständig, ist noch unvollkommen und die Werke müssen als Grundlage hinzukommen, um das erstmal richtig zu machen, um das aufzufüllen. Und letztendlich sagen sie, deswegen muss man immer wieder Werke tun und nach ihrer Lehre sind es irgendwie nie genug Werke, sondern selbst nach dem Tod müssen sie noch irgendwie ins Fegefeuer, um noch weiter was abzubüßen. Doch das ist nicht das, was Jakobus hier lehrt. Werke vervollständigen nicht einen in sich unzureichenden Glauben, sondern durch Werke kommt der Glaube zu seinem Zweck. Die Werke sind die natürliche Konsequenz des Glaubens. Vollkommenheit ist ja ein Begriff, den wir schon öfters betrachtet haben hier bei Jakobus. Vollkommenheit bedeutet, dass es alle Bereiche betrifft, dass es konsequent ist, dass es umfassend ist. Nicht nur einen Aspekt, nicht nur einen Punkt, nicht nur eine Seite. Ein Glaube, der nicht nur im Kopf ist, sondern das ganze Leben bestimmt. Und erst zusammen mit den Werken bekommt der Glaube diese Wirkkraft, die Gott im Leben der Gläubigen bezweckt. Ein Glaube, der sich im wahren Vertrauen auf Gott beweist. Es ist ein Glaube, der reift, der geprüft wird und sich als echt erweist. Ein Glaube, der bestätigt, dass Gott vertrauenswürdig ist. Es ist ein Glaube, der reife Frucht bringt. Und so wird die Schrift erfüllt, schreibt Jakobus. Es erfüllt sich, was Gott mit der Anrechnung von Gerechtigkeit in 1. Mose 15 bezweckt. Wie erfüllt sich, dass Abrahams Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet wurde? Es erfüllt sich, das heißt, es wird sichtbar, es kommt zum Ziel, als Abraham durch Glauben Gehorsam beweist. Und es erfüllt sich und wird sichtbar, warum zum Beispiel Gott Abraham in Jesaja 41 Freund Gottes nennt. In Jesaja 41, ab Vers 8 heißt es, du aber Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme Abrahams, meines Freundes, du, den ich ergriffen von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden hergerufen habe, zu dem ich sprach, mein Knecht bist du, ich habe dich erwählt und nicht verworfen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, habe keine Angst, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Da, wo der Glaube sich im tätigen Vertrauen beweist, da wird Gott als Helfer sichtbar. Ja, da wird der Glaube zur Verherrlichung Gottes gebraucht. Gott verschafft sich nicht nur Ehre darin, dass er untaugliche Sünder, wie wir es sind, allein aus Gnade zum Leben erwählt, sondern er verschafft sich auch Ehre darin, dass er aus solchen unnützen Gefäßen, wie wir es sind, Gefäße der Ehre bereitet. Dass er als etwas, was völlig untauglich und unnütz war, dass er es gebraucht zu etwas Gutem. Dass er etwas formt, was ihm Ehre gibt und umso mehr seine Kraft beweist. Dass er selbst wirksam ist und das gute Werk vollenden kann, das er begonnen hat in seiner Kraft. Und darum müssen Werken mit Glauben zusammenwirken, vollenden und erfüllen, was Gott mit dem Glauben im Menschen bewirken will. Wir wollen drei Anwendungen nehmen aus diesem Text. Zum einen, begreife die Ernsthaftigkeit dieser Sache. Jakobus, er redet ziemlich scharf. Allerdings spricht er hier niemanden ganz persönlich an, sondern einen ausgedachten Redner. Das ist ein Stilmittel, dass er sozusagen einen fiktiven Gegner hier duelliert mit seinen Worten. Aber die Schärfe seiner Worte zeigt, wie ernst die Sache ist. Wer wirklich denkt, es reicht, einmal ein Übergabegebet gesprochen zu haben oder sich irgendwie einmal mit Wasser besprenkeln zu lassen, der sich selbst ein Christ nennt, ohne dass sich irgendetwas in seinem Leben verändert, der steht in großer Gefahr. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Schreibt Jakobus. Eitler Mensch. Ja, wird hier richtig ein bisschen beschimpfend. Eitler Mensch heißt unverständiger oder auf Unsinniges und Leeres ausgerichteter Mensch. Aber es zeigt seine Leidenschaft. Nimm diese Warnung ernst. Es gibt keine wichtigere Lehre als die der gnädigen Rechtfertigung durch Glauben allein, in Christus allein. Aber nimm es nicht zu leicht. Prüfe, ob du im Glauben stehst. Sei kein gedankenloser Mensch, kein leerer, hohler, oberflächlicher Lebemann, sondern befasse dich mit diesen Aussagen aus Jakobus. Dass du dein Leben prüfst, zeigt sich der Glaube, den ich bekenne, durch das, was ich tue in meinem Leben. Und bitte Jesus darum, dass er dir wahren Glauben schenkt. Und bitte ihn darum, dass er in so einer Weise in dir wirkt, dass du sagen kannst, es hat sich etwas verändert in meinem Leben. Einst war ich blind, aber jetzt sehe ich. Bitte Jesus, dass er so in dein Leben eingreift, dass nicht nur du, sondern auch deine Familie und deine Arbeitskollegen und die um dich herum sind, gerade die, die dich kennen, dass sie sagen können, was hat sich verändert bei dir? Hier ist etwas neu geworden bei dir. Du musst nicht ein Zeugnis erreichen wie Abraham mit all seinen großen Prüfungen. Du musst kein Held sein. Vielleicht gleicht dein Leben bisher eher das von Rahab. Aber glaube an den Herrn Jesus und vertraue dich ihm an und bitte ihn um Vergebung und Gnade für ein erneuertes Leben, dass du lernst, sein Wort anzuwenden, auf ihn zu hören und ihm zu folgen, sodass dein Leben Zeugnis gibt von dem, was Gott in dir getan hat. Nimm es ernst, todernst, denn falscher Glaube ist toter Glaube und rettet nicht. Eine zweite Anwendung ist diese. Vertraue dem ganzen Wort Gottes. Es gibt einige Ausleger, die sehen in diesen Worten einen Widerspruch zu der Lehre von Paulus. Und es führt sie dazu, Jakobus wegzulegen und sagen, ach Jakobus, ich wünsche, das wäre gar nicht in der Bibel. Vielleicht ist das ja auch gar nicht von Gott eingegeben. Vielleicht sind das nur Menschengedanken. Das passt doch gar nicht zu dem, wie ich die Gnade und den Glauben verstehe. Och, ich gehe da eher mit Paulus und nicht mit Jakobus. Also ich glaube eher daran, dass es einfach nur durch Glauben ist und dass Werke völlig unnötig sind. Und ja, manche neigen vielleicht mehr zu Jakobus, aber ich bin da mehr im Team Paulus. Nur Glaube ohne Werke klingt doch irgendwie besser als gib Acht, dass dein Glaube auch Werke hat. Aber die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Irrtumslos, unfehlbar. Und das Wort Gottes widerspricht sich nicht. Aber wisst ihr was? Es ergänzt einander und erklärt. Die Schrift legt die Schrift aus, sagten die Reformatoren. Um die Rechtfertigungslehre zu verstehen, brauchen wir Römer 3 und 4 genauso wie Jakobus 2. Eine klare Erkenntnis der Rechtfertigungslehre ist das Gegenmittel gegen Irrlehre. Ein amerikanischer Theologe und Pastor, er schreibt, beinahe alle Irrlehren stammen aus einem Missverständnis der Lehre von der Rechtfertigung. Paulus und Jakobus lehren uns gemeinsam das Wesen der Rechtfertigung. Paulus, er bewahrt die Rechtfertigungslehre vor einer falschen Gesetzlichkeit, in dem die Verdienste der Menschen zur Grundlage mitgezählt werden, wie es auch bis heute in der römischen katholischen Kirche ist. Und Jakobus, er bewahrt die Rechtfertigungslehre vor einem falschen Namenschristentum, einem Bekenntnis ohne Wiedergeburt, ohne Heiligung, ohne Zeugnis. Paulus spricht von der Wurzel der Rechtfertigung und Jakobus von der Frucht. Während Paulus sagt, ohne die richtige Wurzel gibt es auch keine gute Frucht, mahnt Jakobus davor, ohne gute Frucht kann auch die Wurzel nicht richtig sein. Paulus sagt, die Rechtfertigung ist ganz ohne den Verdienst von Werken und Jakobus fügt hinzu, das bedeutet aber nicht, dass die Rechtfertigung ganz ohne Existenz von Werken ist. Glaube ohne Werke ist tot, doch der Glaube stammt nicht aus den Werken, sondern die Werke aus dem Glauben. Vertraue dem ganzen Wort Gottes. Vertraue dem ganzen Wort Gottes. Das ganze Wort Gottes ist nützlich. Augustinus, er schrieb einmal, die dunklen Stellen der Schrift stammen aus den dunklen Stellen unseres Herzens. Das, was wir nicht verstehen in der Schrift, es zeigt etwas von unserem Missverständnis oder Unverständnis unseres Herzens. Die Stellen der Schrift, die dir am meisten missfallen, die du am liebsten überblätterst, sind vielleicht die Stellen, die du am meisten studieren solltest. Die vielleicht am meisten zeigen, wo dein Glaube noch so manche Unausgewogenheiten, so manche Schwächen, so manche Fehlstellen aufweist. Vertraue auf das ganze Wort Gottes. Und eine letzte Anwendung, lebe im Glauben zur Ehre Gottes. Zeigt sich dein Glaube in deinem Leben? Bei Abraham lesen wir vom größten Vertrauen. Er war bereit, um Gott zu gehorchen und weil er Gott vertraute, auf sein Liebstes zu verzichten, alles aufzugeben, ja aufzuopfern, weil er Gott glaubte. Ein richtiges Verständnis von der Rechtfertigung durch Glauben allein hindert nicht, sondern fördert wahre Werke. Wenn wir verstehen, die Rechtfertigung durch Glauben befreit es uns zu werken. Nicht aus Zwang oder Angst und Berechnung durch ein falsches Verständnis der Rechtfertigung, als würden wir unser Heil in eigenem Verdienst erarbeiten müssen. Aber da, wo ich merke, Gott hat mir Glauben geschenkt und im Glauben Gerechtigkeit, da bin ich befreit, aus Liebe zu Gott und zu den Menschen wirksam zu sein. Und eine echte Erkenntnis der Rechtfertigungslehre, der christlichen, der biblischen Rechtfertigungslehre, fördert Glaubenswerke und hindert sie nicht. Bist du gehorsam in den Bereichen, die unbequem sind? In den Bereichen, wo es schwer ist? Wo du auf etwas verzichten müsstest, was dir lieb geworden ist? Obwohl du weißt, dass das Wort Gottes eigentlich dich dazu aufruft. Vertraue darauf, dass Gehorsam nützlicher ist als jede Sünde und jedes Versäumen. Dass Gehorsam segensreicher ist als all die falschen Preise, die falschen Verlockungen, die falschen Freuden, die die Sünde, der Ungehorsam dir vorgaukeln. Wir lesen von Rahab, dass sie gastfreundlich war. Sie nahm Fremde auf, sie kümmerte sich um solche, die ihre Hilfe brauchten. Aber sie tat auch Buße. Sie blieb keine Hure, sondern sie kehrte ab von ihrem alten Leben. Sie heiratete und bekam Kinder, unter anderem Boas, der dann Ruth begegnet. Wir kennen die Geschichte. Auch Buße, also das Ablassen von Sünden aus Glauben, ist ein Werk zur Ehre des Herrn, mit dem wir Gott Recht geben. Abraham wurde Freund Gottes genannt, weil er Gemeinschaft mit Gott hatte. Er betete zu Gott. Er hörte auf das, was Gott ihm sagte. Bist du tätig darin, Gemeinschaft mit Gott zu haben? Führt dein Glaube dich zu diesen praktischen Äußerungen, dass du sein Wort liest, dass du zu ihm betest, dass du Gemeinschaft mit ihm hast? Bist du fleißig auf der Arbeit, um des Herrn willen, um ihn Ehre zu machen. Das ist das, was die Schrift von uns verlangt. Bist du treu in deiner Ehe, um des Herrn willen? Bist du hilfsbereit? Bist du einer, der vom Glauben erzählt? Wächst du in der Liebe, die tätig wird? In 2. Thessalonicher 1, da dankt Paulus Gott, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Er dankt Gott dafür. Aber das ist das, worauf wir achten sollen. Nimmt die Liebe zu in unserem Leben. Und Paulus, er schaut freudig auf den Tag der Wiederkunft Jesu. Und damit wollen wir auch diese Predigt schließen. Hört einmal, was er sagt. Wenn er kommt, wenn Jesus kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende, damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das gehört zu meinen Lieblingsstellen in der Schrift. Es ist eine Verheißung, am Ende der Tage, wenn Jesus wiederkommt, wird er in all seinen Heiligen verherrlicht werden. Und es wird erkannt werden, Gott hat in Kraft vollendet, was er begonnen hat. Es wird sichtbar werden, selbst durch solch einen untauglichen Sünder wie Nathanael hat Jesus sich verherrlicht. Jesus wird bewundert in dem Leben seiner Kinder, in dem Leben der Christen. Dazu helfe uns Gott. Amen.